Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim ist auch da. Servus Tobias.
Hi, servus Lukas.
Was haben wir da für ein Finale gesehen jetzt von dieser Ski-WM? Tobias schüttelt mit dem Kopf und grinst. Also beide Slaloms, ja, so wie man sich das vorgestellt hat. Nicht? Eine Kanadierin gewinnt bei den Frauen, ein Grieche wird Zweiter bei den Männern.
Der Wienerzer kommt herrlich mal ins Ziel.
Ja, ja, genau, stimmt. Ja, kann man auch erwähnen. Ja.
Christophers fährt da, schleicht den ersten runter und drückt dann aufs Tempo.
Ja. Ah, verrückt. Genau, genau. Ja. Herrlich. Ja, beginnen wir bei den Männern, das ist noch kürzer her, unsere Erinnerungen noch frischer. Ein sehr leichter erster Lauf, haben dann auf einmal alle gesagt, im Vergleich zum zweiten, dadurch die Abstände extrem knapp, extrem niedrig. Wir hatten da ja, glaube ich, 20 Leute innerhalb von einer Sekunde oder so. Und dann war allen auch schon irgendwie klar, ja, das gibt ein Gemetzel sozusagen in der zweiten, im zweiten Lauf. Eben auch eine Chance auf solche Aufholjagden, wie sie dann der Christophersen gezeigt hat. Eben von 16 auf 1 gefahren. Beim ORF hat er dann auf einmal referiert, was er alles in seiner Karriere schon gemacht hat. Ich bin ja auch schon mal mit 1,4 Sekunden dort Erster geworden und dann mit 1,63 Sekunden dort noch Erster geworden. Okay, was ist denn jetzt los? Ja, freu dich doch. So ist er, der Christophersen, und hat da tatsächlich Gold geholt mit all seinen Geschichten, mit der Skimarke und mit seiner Besessenheit. Ich habe mir auch irgendwie ein bisschen unterstellt, dass er nicht für alle Bedingungen perfektes Material hat. Er hat jetzt gezeigt, und er hat sich auch gefreut über diese Kurssetzung von dem Deutschen, der hat mir fast schon leid dann, also der Tiroler beim DSV, weil der ja schon, bevor auch nur einer irgendwie gefahren ist, tausendmal gefragt worden ist und da war ja nur noch Thema gefühlt, die halbe Stunde, zumindest war es im OF so, dieser Kerl, was der so für verrücktes Zeug setzt, ja, aber dieser Steilhang ganz oben, der war wirklich interessant. Übrigens, leichter erster Lauf, was sagt der Loic Meyer dazu, der 3 Tore gekommen ist, ja, im ersten Lauf?
Ihr habt jetzt 4 Sekunden nichts gehört und genau so lang ging sein WM-Slalom. Und das ist bitter. Das ist saubitter, ey.
Du bist ein bisschen böse manchmal, ja.
Nein, naja, aber das schafft's Audi. Visuell bringe ich das jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern rüber, ja. Also ihr könnt euch jetzt, spult's zurück und dann fühlt euch wie Loic Meyer beim Slalom. Ja. Mhm. Ist natürlich extrem bitter, weil das war schon tricky da oben, das dritte Tor. Und es war extrem eisig. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt vom Abend davor, wie man nach unten blickt. Das sah aus wie im Eiskanal.
So. Wobei ja der Marco Schwarz gemeint hat, also wenn da nicht 20 Menschen mit Photoshop drüber gegangen sind, klar, weiß er auch nicht.
Klar, wir waren auch alle nicht da, aber ja, dass die Geschichte gerade oben eisig ist, wir haben es im Riesenslalom schon gesehen und dass dieser Hang auch mit diesen vielen schattigen Elementen dazu auch schon irgendwie in manchen Stellen tendiert, ist jetzt keine Photoshop-Erfindung. Und dann ist es halt, die Start Nummer 1, die kann schon ein Vorteil sein, gerade im Slalom. Aber in dem Fall ist sie ein Nachteil. Und du hast gesehen, am Anfang gab es einige, die da oben Problemchen hatten. Mhm. Und das spricht sich dann sofort natürlich rum. Und das hat dann komplett nachgelassen, hinten raus. So. Und dann ist für mir ja halt, ist das bitter, Mann. Weil da wäre für ihn schon auch was drin gewesen. Mhm. Ja, also das wäre ein Lauf, zwei Läufe auch für ihn gewesen. Aber wenn nach 4 Sekunden Schluss ist, ist nach 4 Sekunden Schluss. So, und gut, okay. Seine Medaille hat er trotzdem schon gewonnen gehabt. Also hätte bittere Konstellationen gegeben. Ja, aber ja, ist halt Teil auch der Geschichte. Und Christophersen, diese Materialgeschichte im Eisigen, hat er selbst auch irgendwie so ein bisschen mal angesprochen, im Eisigen nicht so ganz das Seine, aber je weicher es wurde, umso besser ist er zurechtgekommen. Aber das ist nicht auch nicht nur eine Materialgeschichte. Wir haben hier schon oft auch über den Frühjahrs Christoffersen gesprochen und da war er immer gut. Da war er immer gut.
Ja.
Also sind ein paar Komponenten, die zusammenspielen. Ich glaube, jetzt sind wir völlig irgendwie abgekommen. Wo waren wir denn überhaupt?
Naja, ich bin schon noch beim Christoffersen, wie der dann unten gestanden ist und sich für alle 15 Läufer, die nach ihm gekommen sind, eine andere Körperposition gesucht hat, mit der er jetzt wartet. Hockend, liegend, Hände vor dem Gesicht, Hände über dem Kopf, alles war dabei. Der hat's ja gar nicht mehr ausgehalten, ruhig zu sitzen, ja. Und dann ist tatsächlich fast keiner mehr gekommen, der ihm da irgendwie nahe wird und gefährlich wird. Man muss echt sagen, der Grieche war dann der, am Ende Platz 2, der noch am ehesten dran war, der im zweiten Lauf auch noch von den ganzen Leuten, die dort vorn waren, einer der besten Laufzeiten dann gefahren hat, ja. AJ Guinness mit der 12 besten Laufzeit und im Vergleich dazu waren eben, ja, Feller, Brauten, aber auch, die sind zurückgefahren. Die haben das nicht so zusammengebracht. Ich denke mir jetzt auch, der Guinness ist das ein bisschen gewöhnt, ja, mit bisschen schlechtereren Pisten umzugehen. Der kämpft immer drum, im zweiten Durchgang zu kommen bei schlechten Pisten. Das wird dem mehr wurscht sein. Übrigens genauso einer Laurence Saint-Germain, die auch im Vergleich zu, die war ja dritte nach dem ersten Durchgang. Ich glaube trotzdem, dass die einen Mini-Vorteil hat, weil sie es eher gewohnt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Schifrin kommt ja trotzdem die ganze Zeit mit Startnummer 30 im zweiten Lauf. Ich weiß nicht. Ich bilde es mir zumindest ein. Das ist so meine Argumentationslinie, dass das vielleicht ein kleiner Vorteil sein hätte können. Ja, und der AJ Guinness, Alexandros Ioannis Guinness, der hat da tatsächlich Silber geholt. Der hat das bestätigt, was er in Chamonix geleistet hat. Da ist er schon aufs Podest gefahren. Völlig sensationell. Jetzt die Startnummer ein bisschen niedriger dadurch. Ich glaube 24 war es dann. Jetzt im WM-Slalom. Ja, Skifahren gelernt etwas nördlich von Athen, circa 2 Stunden nördlich von Athen. Dann ist er, ja, also er hat einen griechischen Vater. Auch die Mutter ist Griechin, die ist aber in New York groß geworden, aufgewachsen, also die, daher dann auch der Connex zu den USA. Der Vater, der hat ein Skigeschäft gehabt dort in dem Skigebiet nördlich von Athen. Der hat dann für Fischer gearbeitet, für die Skimarke und hat dann einen Job bekommen in Österreich, in Kaprun. Das ist dort bei Zell am See, dort am Großglockner in der Gegend, in Salzburg. Und dort hat er 3 Jahre gelebt, der AJ Guinness. Und da hat er mal erzählt, ja, dadurch, dass dort recht wenig vorangegangen ist, weil er, wenn er Englisch geredet hat, hat er sich eben irgendwie Deutsch relativ schnell anlernen müssen und spricht ja jetzt wirklich exzellent Deutsch. Also den kannst du ja in dein TV-Studio holen und der scherzt mit dir auch auf Deutsch. Also das ist bemerkenswert.
Oder man holt ihn in den Podcast. Lukas hat ja mit AJ Guinness mal auch hier gesprochen, daher finde ich es jetzt super spannend. Erzähl weiter, Lukas. Du hast ihn da ja wirklich gut kennengelernt.
Das war eine Geschichte, weil ihr das eben mitbekommen habt, dass der fließend Deutsch spricht. Da haben wir gedacht, hey, rufen wir den mal an, weil ich fand das vor 3 Jahren schon kurios, dass der ein Grieche Deutsch spricht und im Weltcup mitfährt. Damals war aber noch die Tonqualität ganz schlecht. Wir haben da telefoniert. Er war irgendwie irgendwo auf dem Flughafen, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass es irgendwie geklappt hat. Ja. Und ich finde, der schaut ein bisschen aus beim Fahren wie ein Footballer in den frühen Nullerjahren, weil der so breite Schultern hat. Das schaut so aus, als ob der wirklich so ein bisschen Schulterpolstern drin hat im Vergleich zu den anderen. Also ich finde, wenn man da nur die Silhouette sehen würde, würde man den, glaube ich, trotzdem relativ schnell erkennen. Wiedererkennungswert, auch nicht schlecht. Ja, und dann eben die Geschichte ging halt weiter, dass sie in die USA übersiedelt sind. Dort dann in den Nachwuchskader gekommen vom US-Verband. Und dann hat's halt begonnen, die Misere, nicht? Skikarriere, 6 Knieverletzungen waren es insgesamt mit zugehörigen Operationen. Und irgendwann hat der Verband gesagt, sorry, wir können dich jetzt nicht mehr in irgendeinen Kader mitnehmen. Und ja, dann hat er erzählt, also vor mittlerweile 3 Jahren war das, dass Griechenland sich sozusagen gemeldet hat, hey, magst du für uns fahren? Und dann hat er sich entscheiden müssen, fahre ich für den US-Skiverband, aber muss mir selber trotzdem Großteil meiner Karriere finanzieren oder fahre ich für Griechenland, krieg dort genauso kein Geld, aber du fällst halt sicher auch mehr auf, wenn bei dir auch die Griechenland-Fahne daneben steht. Also das, als US-Amerikaner würde er untergehen, komplett.
Dann wäre es trotzdem eine dicke Überraschung anhand der Vorleistungen, jetzt mal Chamonix ausgeblendet, aber anhand des bisherigen sportlichen Werdeganges. Aber ich habe in meine Überschrift auch den Griechen mit der Sensation natürlich reingebracht. Ja. Und die Leute, die Leser klicken natürlich, was, Grieche, Wintersport, passt da nicht zusammen. So. Mhm. Also deswegen,
ja. Genau. Er hat dann eben so ein Crowdfunding gestartet, alle Groschen zusammengekratzt, die er hat. Und er hat halt auch es geschafft, einen US-amerikanischen Sponsor, da hat der Cliff auf dem Helm auch stehen, Cliff Bar, also so Sportnahrungsmittel, das sind halt auch irgendwie, das Netzwerk hat er sich aufgebaut und der hat halt gesagt, weißt du was, ich finanziere da die erste Saison, probieren wir mal, ja, hey, du bist ein sympathischer Kerl und machen wir das. Und irgendwie hat auch seine zwei besten Freunde, sagt er selber, mitgenommen, die dann irgendwie seine Trainer waren. Die haben auch mehr oder weniger das Ganze gratis gemacht und weil sie es lustig finden, durch die Welt zu fahren und da Skirennen zu machen. Und ja, so hat es irgendwie geklappt und dass das jetzt halt aufgeht und er im Februar eine Leistungsexplosion auch hat und alles zusammenkommt, ist natürlich eine herrliche Geschichte. Ja, er hat irgendwie erzählt auch, also er sagt auch, meine Leistung zeigt eigentlich nur, wie hoch das Niveau im Weltcup ist. Ja, also er hat auch ein bisschen runtergespielt jetzt natürlich und irgendwie so, hey, das hätten auch andere sein können. Mag sicher auch stimmen, ja, dass das auch, wenn es eben wem mal aufgeht, in zwei Rennen hintereinander. Na klar, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Und sein Ziel war eigentlich, dass er da jetzt gesund bleibt, eben mit seiner Vorgeschichte, und dass er dann irgendwie zu den Olympischen Spielen in 3 Jahren, dass er da dann hinschnuppert an die Medaillen. Ja, das war so sein Plan, sein Masterplan. Und jetzt sagt er, jetzt hat es geklappt. Irgendwie, ich muss mein Ding machen und hoffen, dass die Sponsoren jetzt kommen und dann jetzt fährt sich's auch viel viel leichterer und lockerer und ich glaube schon, dass das funktionieren wird, ja, weil jetzt kennen ihn doch einige.
Gutes Bewerbungsschreiben hat er abgegeben.
Genau. So. Ja. Ja. Genau, also wie gesagt, der hat das da noch am besten geschafft von den Leuten, die ja, die da mit später Startnummer noch gekommen sind. Der Finazzer war bis zur letzten Zwischenzeit war er noch auf Silberkurs, hat dann aber unten eine halbe Sekunde zum Beispiel auf dem Guinness verloren in diesem Schlussstück. Das ist ihm doch nochmal auch sehr gut gelungen, dem Guinness, und so ist es dann zu Silber gekommen, ja.
Und ich glaube, beim Winnerzer hat schon der Kopf dann auch eingeschalten, weil wie oft haben wir den unten gesehen, dass er da noch rausfliegt im ersten Durchgang. Da hätte es ihn auch fast wieder rausgehauen. Das war das dritt- oder viertletzte Tor. Da hatte niemand Probleme. Nur er kommt wieder um die Ecke und hätte fast schon wieder den Winnerzer-Style gemacht. Und ich glaube, dass sich dann schon der Kopf meldet und aber Mai, er hat so viel Potenzial und wenn er es runterbringt, dann steht halt die Bronzemedaille da. So, und er ist eigentlich derjenige, der uns da sehr konstante zwei Läufe gezeigt hat. Also bei vielen schlägt das Pendel aus. Ja, da hast du eigentlich fast nirgends einstellig im ersten, einstellig im zweiten Lauf. Überall ist es entweder erster Lauf zweistellig oder zweiter Lauf. Clément Noël war da in der kulminierten Geschichte auch noch gut. Der war auch nur 300stel hinten dran hinter Winazzer. Und ja, der hat's wirklich nie auf dem absoluten Top-Level, aber immer auf einem hohen Niveau runtergebracht. Und so kommt dann das Ergebnis auch zustande.
Gut, dass du das auch sagst. Der hat nämlich, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, die 32. Zeit gefahren in diesem ganz unteren Abschnitt im zweiten Durchgang. Das heißt, da waren sogar Leute schneller, die dann nach den ersten 30 gekommen sind. Ja. Hubertus sind dann nochmal schneller gefahren. Ja, nicht ganz, aber so in die Richtung. Ja. Also eben, da wäre vielleicht sogar 38 Hundertstel haben ihm auf dem ersten Platz gefehlt, 18 auf dem zweiten. Gut, so ist es. Der ist super zufrieden. Der hat im OF Tränen in den Augen gehabt. Der hatte eben, wie du schon gesagt hast, der hatte das Image eines Mannes, der die PS irgendwie nicht auf den Schnee bringt. Der sich selber immer wieder in Probleme bringt. Und klar, bei der WM geht's ihm auf, ja. Da schafft er es in die Top 3. Den Speed kennt man ja von ihm. Jetzt ist es aufgegangen, ja. Dieses Image dass man in so ja, Situationen das dann nicht ganz schafft, hat auch der Manuel Feller. Ich habe das Rennen live geticket für den Standard. Auch da waren sehr viele vorsichtig österreichisch pessimistisch vor dem zweiten Durchgang. Grundsätzlich für den ÖSV 4 Läufer unter den ersten 15, alle in einer Position, wo man sagen könnte, hey, wenn die weiter hinten sind, wenn sie einen Angriff setzen und natürlich der Feller, der als allerletzter kommt. Auch eine ganz komische Geschichte natürlich, beim Einfahren gestürzt, auf die Hüfte gefallen, dürfte irrsinnige Schmerzen gehabt haben. Man hat ihn sogar vor dem ersten Durchgang gesehen, wie er so Mobilisationsübungen macht und mit schmerzverzerrtem Gesicht die ganzen Übungen macht. Ja, und dann und dann fährt er halt Bestzeit, ja. Vor allem mit einem unfassbar guten zweite Hälfte vom ersten Lauf war er, da hat ja jeder auf ihn extrem viel verloren. Ja, und dann schafft das halt leider nicht, den ersten Platz runterzubringen. Jetzt ein bisschen bitter, schon im Riesenslalom, Marco Schwarz in Führung gelegen, dann noch Dritter, immerhin die Bronzemedaille geholt. Im Slalom auch als Führender mit Manuel Feller, der ist zurückgefallen auf Platz 7, Marco Schwarz damit dann der beste Österreicher wieder geworden. That's life. Er hat gesagt, ja, es ist kein, also er hat ein bisschen versucht zu relativieren im Ziel, aber der ist natürlich super enttäuscht. Er hat dann auch noch erzählt, ja, bis auf einmal, ich glaube, St. Moritz ist ein Vize-Weltmeister geworden im Slalom, bis auf einmal ist ihm noch nie aufgegangen bei so Großereignissen, ja. Und das ist irgendwie so seine Geschichte und, der Stachel sitzt schon auch tief bei ihm. Das ist eh immer so, aber viele Leute vergessen das. Er wird sich am allermeisten drüber ärgern, über dieses Rennen. Ja. Magst du noch was zum deutschen Trainer sagen oder zum Linus?
Oder ich will vielleicht mit Sebastian Holzmann anfangen.
Ja, ja, unbedingt. Ja.
Haben wir auch selten. Ja, krass. Also 5. Platz. Bestes Karriereergebnis natürlich für ihn. Coole Geschichte. Also du wolltest ihn ja mehr oder weniger hier noch, also hast du ja gesagt, hey, der hat die Norm nicht erfüllt. Warum ist er dabei?
Aha, so. Ja, ja, ja.
Und, der Kollege Holzmann hat die Antwort gegeben.
Hat er sich angehört, ja, genau.
Hat er sich angehört, hat er gesagt, dem Zara, dem zeige ich's, ja, dem fahre ich um die Ohren und komme sogar noch vor den besten Österreicher, was ihm als Fünftplatzierten gelungen ist. Coole Geschichte. Also super zweiten Lauf, den er da getroffen hat, 4. Laufzeit. Hat sich seine obligatorische 18. Platzierung, das war es nach dem ersten Durchgang, und hat da voll eingezündet, hat alles geklappt, alles getroffen. Und ja, dann war es bei ihm ähnlich wie so ein bisschen Christoffersen, einer nach dem anderen ist hinter ihm geblieben. So. Und die haben, was die unten da teilweise verloren haben, das war ja wirklich der Wahnsinn. So, viele haben ganz im allerersten Abschnitt schon verloren. Dann in der Mitte hat sich's eigentlich eingependelt und unten raus, das war auch bei Linus Strasser so, da waren die Zeiten weg. So, also bei Strasser, das war einfach auch keine saubere Fahrt, ja. Er war wirklich oft hinten drin gesessen, dann geht der Außenski rattert und geht weg und hier und da. Und er war mega enttäuscht, kann ihn natürlich auch verstehen. 4. gewesen. Echt in Schlagdistanz, da wäre ja noch alles möglich gewesen, auch die Goldmedaille. Gut in Form ist er eigentlich auch. Und dann leuchtet unten der 9. Platz auf, 19. Laufzeit im zweiten Durchgang. Ja, und gerade in diesem Slalom, der so dynamisch ist, was die Teilnehmer angeht, auch nochmal zurück zu Manuel Feller. Wie oft hast du noch so eine Ausgangsposition? Ja, und beim Linus ist es ja noch mal extremer, weil er nur den Slalom eigentlich macht. Wenn wir parallel jetzt mal rausstreichen, ist es nur diese eine Disziplin und dann ist es nur diese eine Chance. Und jetzt ist er dran und hat's im ersten runtergebracht. Und dann ist es echt bitter für ihn. So. Und Holzmann, cool. Bin gespannt, ob das den Push jetzt gibt. Er muss natürlich gesund bleiben. Das ist so ein bisschen seine Achillesferse. Aber die Tendenz ist ganz klar, geht in die richtige Richtung. Und hey, wenn er sich da etablieren könnte in Richtung Top 15, vielleicht perspektivisch auch mal regelmäßiger in die Top 10 rein, ist auch nicht mehr so viel Druck dann auf Strasser drauf, weil der musste jetzt in den letzten Jahren ja alles alleine schultern, was den Slalom angeht. Und dann ist es ein weinendes und ein lachendes Auge aus deutscher Sicht. Genau.
Ja. Sonst wird mir ja auch nichts mehr einfallen zu diesem Rennen. Ich würde gleich zu den Frauen weiterschauen, weil dort haben wir wirklich dann die absolute Sensationssiegerin gesehen. Laurence Saint-Germain, 28 Jahre alt, nie besser als Sechste im Weltcup, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Muss ich hier trotzdem nochmal erwähnen. Ja, unfassbar. Die hat das tatsächlich die alle schockiert mit diesem Lauf. Schon im ersten Durchgang mit Start Nummer 18, Dritte geworden. Das sehen wir im Frauenslalom selten, dass es dann nach der Top-Startgruppe, vielleicht nach den Top 15, doch nochmal eine Ausreißerin bis ganz nach vorne gibt. Die ist tatsächlich Dritte geworden. Ja, und dann mit der sechstbesten Laufzeit, das hat dann gereicht zum Weltmeistertitel. Ja, weil zum Beispiel eine Michaela Schifrin, Führende nach dem ersten Durchgang, nur die 29. Zeit im zweiten Lauf gefahren ist. Auch die Lena Dürr, Bronzemedaille, du sagst uns gleich was dazu, die 16. beste Laufzeit, also da hat die Laurence Saint-Germain sich nochmal absetzen können. Und jetzt reden wir von dem Team Kanada immer mit, was für wenige Mittel die nur haben. Wir reden über Kanada, wenn es darum geht, dass sie Weltcuprennen verlieren, möglicherweise in Zukunft. Und dann gibt's da den Crawford, der Weltmeister wird. Die Laurence Saint-Germain wird Weltmeisterin. Der Cameron und im Team. Die haben vier WM-Medaillen, die sie da mitnehmen. Man muss nicht mehr über goldene Zeiten reden. Da gibt's wieder wirkliche Vorbilder und vielleicht gibt das ja dann auch wieder einen Aufschwung, was eben doch die Sportförderung in Kanada betrifft und so weiter. Aber das ist so eine klassische WM-Geschichte und davon hatten wir jetzt doch die eine oder andere. Und Laurence Saint-Germain ist, glaube ich, vielleicht sogar die allergrößte von den allen.
Im Slalom zwei Durchgänge. Boah. Ich meine, in so einem Super-G oder in der Abfahrt, wenn alles passt, Bedingungen, Material, die anderen lassen ein bisschen aus. Und es geht ja dieser eine Lauf aus. So. Ja. Denk an Wiese Antoine Denneriat, der mit der Startnummer 30 Olympiasieger wurde. Ja, ist Ewigkeiten her. So dieses legendäre Video, wo Armin Assinger eigentlich stirbt. Genau. Im ORF. So. Ja. Das kannst dir einmal ausgehen, aber bei der Konkurrenz in zwei Durchgängen, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also ganz krasse Geschichte. Ja. Und sie holen ihre zwei Goldmedaillen bei einer WM, kaschiert so manches, ein bisschen was, Kombination, parallel. Ja, okay. Sind auch Medaillen, haben sie alle verdient, aber haben für mich nicht die Wertigkeit, lange nicht wie in den klassischen Disziplinen. Und ihre beiden Goldmedaillen haben sie in zwei klassischen Disziplinen gewonnen. Mhm. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist echt stark. Und es waren oft die Männer in Kanada, die uns im Speed-Bereich dann immer für eine Überraschung mal, die da zuständig waren. Und ja, sie kann es auch. Und ihre Geschichte ist ja auch Irrsinn und sau cool, also wow, bin echt begeistert. Das sind coole Geschichten, die dann solche Großereignisse schreiben.
Informatikerin wurde sie dann immer auch genannt, wenn man sie so ein bisschen vorgestellt hat. Also die hat auch drauf geschaut, dass sie neben der aktiven Skikarriere da ein Studium absolviert. Und die ganz große Sensation, ja.
Ja, schaut, der Christoffersen macht das parallel. Der studiert, während er fährt. So.
Ach so, ja. Der verkopft sich, genau.
Dr. Ski.
Ja, stimmt. Michaela Schifrin, eine Silbermedaille, die war dann, ich habe es zugegebenermaßen am Handy geschaut, ich war beim Heurigen mit der Familie am Samstag zum Mittag, aber habe mir das natürlich nicht nehmen lassen. Aber was ich so gesehen habe, die war trotzdem dann, ich würde ja wieder sagen, gefährlich. Ich würde wieder sagen, hey, sie ist nur Zweite geworden, aber es ist natürlich dritte WM-Medaille bei diesen Weltmeisterschaften. Ich glaube, sie hat jetzt 14 insgesamt, unfassbar, wie lang diese Liste auch ist. Die hat da ein Gold, zwei Silber gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Dementsprechend hat sie auch reagiert und gesagt, hey, ich kann das noch immer nicht fassen. Eigentlich gehen wir mal so einen Schritt zurück. Vielleicht sollte ich das auch machen, einen Schritt zurückgehen und von das große Bild sehen bei der Michaela Schifrin, dass sie da auch wieder dreimal abgeliefert hat.
Ja, voll. Und sie hat ihre Goldmedaille. Das war, glaube ich, extrem wichtig. Wenn sie ohne Gold jetzt rausgefahren wäre, bei der Dominanz, die sie uns zeigt in dieser Saison, ich glaube, dann hätten wir gestern auch nicht so eine glückliche und zufriedene Michaela Schifrin gesehen. Aber dass sie in ihren Kerndisziplinen die Medaillen wirklich gemacht hat, und sind wir ehrlich, eigentlich hat sie auch Kombigold.
Ja.
Da hat sie ja eigentlich auch geliefert. Also, ja. Mit Peking im Hinterkopf. Mit Rekorde hier und das Pensum ist natürlich auch Wahnsinn, dass sie fährt und alles schaut auf sie bei dieser WM und alles redet über sie, dann ist das mit dem Trainer so und die ist nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, oh ja gut, jetzt schmeiß ich mal meinen Trainer raus, das ist ja auch ein Prozess und der arbeitet auch im Kopf so und dann ist es echt eine sehr, sehr starke WM und ich glaube auch eine Schifrin, wenn dann auch eine Laurence Saint-Germain da oben steht, ist sie auch Sportlerin und Teamplayerin, obwohl es nicht ihr eigenes Team ist, aber da ist sie dann auch Sportsfrau genug, um zu sagen, hey, eigentlich eine coole Geschichte, ich habe mein Gold, ich habe zwei Silbermedaillen, ja, okay, man muss auch gönnen können, heißt es so schön und deswegen, das war nicht aufgesetzt. Ich glaube, dass die wirklich, wirklich sehr zufrieden mit der WM war und ist und natürlich auch sein kann. Und jetzt ist Peking auch abgehakt, ganz wichtig. Und ja, deswegen Respekt. Und wenn sie jetzt hier wieder mit einer Sekunde gewinnt, so, ja, okay, dann reden wir halt nicht jetzt 10 Minuten über Laurence Saint-Germain. Und dass auch eine Michaela Schifrin mal nur eine 29. Zeit fährt, okay, zeigt, dass sie immer weiter gefordert wird. Und das ist gut, tut der Disziplin extrem gut, so dominant sie von den Statistiken ist. Es ist kein Selbstläufer. Sie muss immer hart arbeiten und hart dranbleiben. Du hast das Interview ja zitiert in der letzten Folge. Es ist alles kein Selbstläufer. Talent hin oder her. Die muss richtig, richtig viel dafür investieren.
Ja, stimmt schon. Hast du das Video gesehen, wo sie feiert auf Social Media? Sie war dann noch, Après-Ski hat sie dann auch noch betrieben, ja, nach ihrem letzten Rennen. Und da hat sie noch ordentlich Gas gegeben. Ihre Pressesprecherin hat das gepostet auch auf Social Media und hat irgendwie drunter geschrieben, ja, sie war für 20 Minuten da und hat sogar da irgendwie in kürzester Zeit abgeliefert und sie ist einfach ein Profi durch und durch. Gab es wirklich, dass sie nur 20 Minuten gefeiert hat? Aber vielleicht war sie wirklich...
Wie feiert man 20 Minuten?
Also, weiß nicht, gell? Man geht dorthin und sie gibt Vollgas und dann geht sie nach 20 Minuten.
Naja. Also ich schaffe ein Bier in 20 Minuten, aber ja. Dann presse ich es runter und dann fahre ich wieder heim. Dann komme ich aber nicht heim und sage, Mai, das war live on the party.
Das war super, gell? Man sieht, wie sie ein bisschen so eine kleine Champagnerflasche durch die Gegend leert. Aber cool, es hat sehr lustig ausgeschaut. Wäre gern dabei gewesen, muss ich sagen. Sind wir aber leider nicht. Okay, so, ganz wichtig natürlich, Platz 3 geht an Deutschland, an Lena Dürr. Und die war, was ich so mitbekommen habe, auch wirklich emotional sehr erleichtert. Und waren da auch ein paar Freudentränen dabei.
Ja, definitiv. Und vor einem Jahr waren es andere Tränen. Da haben ganz wenige Hundertstel auf die Olympiamedaille gefehlt. Und sie hat ja im Oktober noch gesagt, sie schaut sich ab und zu noch diesen zweiten Lauf aus Peking an.
Ja, ich kann mich erinnern.
Weil viele sagen ja immer, denke ich nicht mehr dran und ist längst abgehakt. Sie war da offen und ehrlich gesagt, na klar denke ich da dran. Das war meine große Chance. So. Und jetzt hat sie auch gesagt, hey, und irgendwie kommt dann im Leben alles irgendwann doch wieder zurück. Und jetzt sind es 200stel, die, ja, Mina Fürst-Holtmann, tut mir total leid, Riesenleistung. Wir haben die norwegischen Damen ja explizit hervorgehoben und das hat sie hier auch nochmal unterstrichen. Aber jetzt waren die 100stel halt mal auf Seiten von Lena Dürr und ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe bei Strasser, es ist jetzt diese Phase, wo sie absolute Weltspitze ist. Keiner garantiert dir, dass du in 2 Jahren noch so konstant vorne mit dabei bist und wieder um Medaillen fahren kannst. Und sie hat ihren ersten Weltcupsieg. Das war das große Ziel. Hat sie erreicht. Und jetzt gewinnt sie auch endlich diese Medaille, diese Einzelmedaille bei Großereignissen. Und was da für ein Druck abfällt, ist schon brutal. Und ich glaube, sie selber hat, wie ich auch, gedacht, das wird wieder der vierte, weil wenn die das Ding runterbringt, ich glaube, dann reden wir auch nicht über eine Weltmeisterin Laurence Saint-Germain, sondern über eine Weltmeisterin Wendy Holdener und dann wieder über Platz 4 für Lena Dürr.
Und es war doch so, dass die Lena Dürr ins Ziel gekommen ist und war da eben diese 200stel vor der Mina Fürst-Holtmann. Genau, sie ist in Führung gegangen und dann hat sie sich irgendwie gefreut über die Führung, aber gleichzeitig, das war vielleicht zu wenig, ich bin mir unsicher. Also so habe ich es interpretiert im Zielraum, da gleich unmittelbar, nachdem sie über die Ziellinie gefahren ist, so ein bisschen Freude und doch wieder Ärger, weil sie ist eben Vierte gewesen nach dem Ersten und das könnte jetzt echt sehr knapp werden.
Ja, und dann, also mein Gefühl war zu sagen dann, okay, wenn, dann lässt die Saint-Germain aus, dass Dürr so noch Dritte wird und dann siehst du den Rückstand und dann sind das 69 Hundertstel. Und dann,
ja, genau, stimmt,
hab,
genau.
Glaube ich, nicht nur ich gedacht, sondern sie auch so, boah, fuck. So gut war der zweite Lauf nicht. Und das war er auch nicht mit der 16. Zeit. Und dann habe ich gedacht, bei dem Rückstand, das wird sich nicht ausgehen. Und dann kommt aber schon auch die Nummer ins Spiel. Was wollte Wendy Holdener dann? Die wollte Gold, nichts anderes. So, völlig verständlich, völlig richtig. Und ja, tut mir wahnsinnig leid, weil rein skifahrerisch war das genial, was sie uns bis zu ihrem Ausfall gezeigt hat, im zweiten Durchgang. Diese Risikobereitschaft, wie sie das Ding im Griff hatte. Mei, ich freue mich mega für die Bronze von Lena Dürr, aber wenn die Holdener hätte ich hier alles gegönnt. Und ja, aber das ist Slalom, das ist der Skisport und ist halt part of the game, gell?
Finde ich auch löblich. Ich habe Reaktion gelesen auch von der Lena Dürr, dass sie das eben auch erwähnt hat. Hey, klar, habe dann schon auch profitiert davon. Das hat sie dann auch sozusagen in diesem Moment nochmal anerkannt, die Leistung von der Wendy Holdener. Und wie du gesagt hast, ja, also die war auf Goldkurs, die war 2 Zwischenzeiten lang jeweils Erste in der Gesamtrechnung. Und dann plötzlich liegt sie da. Unglaublich, ja. haben wir eh schon ein paar Mal gesehen. Auch bei der Tessa Worley im Riesenslalom, ja. Auch auf Kurs Medaille zumindest, ja. Ist da ausgeschieden. Ja, und zu den Geschlagenen sozusagen zählen eben auch Petra Vlhová, Platz 5. Und die Österreicherinnen, ja, die sind nicht mal in die Top 10 gekommen, dass es da jetzt bei der WM zufällig eine Trendwende geben sollte. War sehr unwahrscheinlich, ist auch nicht gekommen. Ja. Tobias, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir uns an, was halten wir jetzt eigentlich von dieser WM. Wir schauen zurück auf Tops und auf Flops. Was war gut, was war schlecht? In Courchevel, Meribel, nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir ziehen jetzt ein ganz persönliches Après-Ski-Fazit unter diese Ski-Weltmeisterschaften und wollen unsere Tops und Flops zu dieser WM 2023 präsentieren. Tobias, ich würde sagen, ich überlasse dir den Vortritt und fang mal mit dem Positiven an, oder? Und was ist denn so dir positiv in Erinnerung geblieben bei dir?
Na, dann machen wir es so, wir haben ja jeweils 3 Tops, jeweils 3 Flops und dann spielen wir uns du berichtest ja viel über Tennis, spielen wir uns die Bälle jetzt zu.
Sehr gut, ja.
Und ich schlage auf mit den Formplanern. Aha. Wer arbeitet gezielt hin auf ein Großereignis und sagt, das wird meins.
Ja.
Und da will ich liefern. Und das habe ich jetzt drei Namen. Und der eine ist für mich der Überbegriff des Formplaners, der schon vor der Saison sagt, Gesamtweltcup interessiert mich nicht. Ich will bei der Heim-WM abliefern. Mhm. Und das ist er, der Panther. Und das ja. ist die Heim-WM. So, ja. Der Panther ist auch kein Jungtier mehr, sondern der Panther hat natürlich jetzt auch schon ein Alter, wo er auch genau weiß, hey, Heim-WM spielt sowieso nur einmal, ja, und cool, krass. Und dass er dann so liefert, viele schauen natürlich auf ihn, riesiger Druck, auch in Frankreich, weil es hat ja kein anderer eine Medaille geholt, oder? Aus Frankreich.
Nein, das ist der Point Duro. Frankreich ja. ist gleich Point Duro, ja.
So ist mhm. es. Und dann muss man wirklich sagen, wir haben wieder gerätselt über ihn, auch im Dezember und Richtung Januar. Und es war mal ein Ausreißer nach oben dabei, aber viel auch nach unten. Und es sollte alles klappen in Courchevel. Und jetzt mit dieser Bilanz muss man wirklich sagen, sau gut geplant und dann auch umgesetzt. Und deswegen ist er einer der Formplaner. Federica Brignone ist eine Formplanerin, mhm. die auch wieder abliefert, die längst weiß, den Gesamtweltcup hat sie mal gewonnen, wird sie nie wieder gewinnen. So, sie hat viele Rennen gewonnen und viele Podestplätze und so. Und auch sie muss natürlich sich rauspicken, worauf arbeite ich in so einer Saison dann hin. Und die war voll da wieder. Ja, das ist der Wahnsinn. Also, wenn man immer denkt, ah, die schwimmt jetzt so mit, großes Ereignis, Brignone, Medaille, kannst du einplanen, kannst du buchen. Und deswegen super. Also, sie ist die zweite Planerin, ja, und der dritte Planer ist Marco Schwarz. Das Schnitzel zahle ich gern, weil das sind wirklich, hat er wirklich, also die WM für ihn ist ja Wahnsinn. Wenn man die Gesamtergebnisse mal durchgeht, diese Vielseitigkeit und das Pensum, das er absolviert hat, mit den Erfolgen noch. Allergrößten Respekt. Saugute WM hätte ich ihm nie zugetraut. Und letztlich war auch diese Muskelmassen-Speed-Geschichte und so weiter, die macht sich jetzt hier auch bezahlt. Also er hat da auch super dosiert. Wie kann ich bei der WM flexibel im Einsatz sein? Hat das saisontechnisch überragend geplant, super hingelegt. Und deswegen sind es die drei, also die Formplaner und die drei sind mir da schon wirklich extrem positiv aufgefallen. Mhm.
Ja, da knüpfe ich gleich an, weil Marco Schwarz steht auf meiner Liste natürlich auch unter den Tops. Ja, das ist der einzige, den ich da so explizit rausnehmen will. Ja, 27 Jahre alt. 1,85 groß und 4 Kilo schwerer mindestens als im Vorjahr. du hast es schon gesagt, wir haben ihm das nicht mehr zugetraut. Wir haben gesagt, dieses Experiment, vor allem du warst sehr kritisch, ich kann mich erinnern, im November, Dezember, was macht er denn da? Ja,
ja, weil all die Ergebnisse auch scheiße ja, waren. Also es klar, ist ja nicht ja. So, dass ich hier sitze und mit Dartpfeilen auf ein Marco-Schwarz-Bild werfe, weil ich den nicht ausstehen kann, überhaupt nicht. So, naja. Aber die Ergebnisse waren nicht gut. Und auch in den technischen waren sie dann nicht gut. Und da war er Weltspitze. Und dass dann Zweifel kommen können, finde ich
ja,
legitim.
Hast du recht, ja, ja. Ich war ja da eh auch dabei. Und dann, ja, dass er dann die Kombination hat natürlich schon super begonnen, ja, mit diesem Fehler ganz unten, aber Silber geholt. Ich habe meine Wette gewonnen, das war mal das Allerwichtigste an dieser ganzen WM überhaupt. Ja. Und dann ist weitergegangen. Dann ist er im Super-G gefahren, auch wieder ein Fehler im unteren Teil, aber trotzdem in die Top 6 gefahren, genauso wie in der Abfahrt, wo er dann auch irgendwie reingekrutscht ist, weil ein ganz großer Skifahrer zurückgetreten ist im Winter, weil sich andere verletzt haben, ist er plötzlich in diesem Abfahrtskader dabei, auch weil er Sechster geworden ist in Wengen, unglaublicherweise. Und ist dort auch wieder bei der Siegerehrung dabei. Dieser Riesenslalom, erste Durchgang, exzellent. Dann, ja, Trostpflaster fast schon, Bronzemedaille, die heute sicher wieder mehr glänzt als noch am Freitag war es. Also Super, zweite Medaille und dann auch im Slalom nochmal Sechster, aber der war bei jeder Siegerehrung da dabei, wo er angetreten ist. Weiß nicht, was man da kriegt dann eigentlich. Wahrscheinlich hat er so viele Blumensträuße wie kein anderer bei dieser WM überreicht bekommen. Ja, habe ich mir nicht gedacht und es macht so viel Spaß, vor allem weil das jetzt wirklich, jetzt kann man wirklich ein bisschen drüber reden, wenn die Leistungskurve so weitergeht, ist der halt ein Kandidat dafür, dass der mehrere Disziplinen gut fährt. Naja, dann wirst halt ein Thema für die größere Kugel. Sehr gefährlich, das zu sagen, weil er eben im Weltcup einfach noch sehr wenige Weltcup-Siege auch hat. Ja? Müssen wir natürlich vorsichtig bleiben, aber wenn du das regelmäßig machst, hey, cool. Ja. Also mich freut das wirklich am meisten und das ist auch sicher, in Österreich wird das auch so angesehen als das absolute Highlight und das Top dieser Ski-WM aus österreichischer Sicht. Mhm. Ja.
Aber es ist, glaube ich, auch es Flexibilität ist jetzt gut, in Richtung großer Kugel wird der Plan so aber nicht aufgehen, weil mit vierten, fünften, sechsten genau. Plätzen gewinnst du die große Kugel nicht. Wenn du einen Kollegen hast, der in zwei Disziplinen immer mindestens 80 oder 100 Punkte macht,
ja,
und in der anderen Disziplin, er ist Weltmeister geworden oder macht in der Abfahrt, auch ein Kandidat für 100 Punkte ist, dann kommst du mit sechsten Plätzen an dem nicht vorbei. Ja. Aber der Weg ist trotzdem gut und vielleicht kann man da jetzt das Ding auch mal in eine Richtung drehen, dass man sagt, ein, zwei Disziplinen voll auf die 60, 80, 100 Punkte, die es fürs Podium gibt und in der anderen halt dann vielleicht so um die Position 8,
5. Genau, ja, Riesenslalom ist ja auch noch sowas, da ist ja im Weltcup erst ein einziges Mal Dritter geworden jetzt da in Schladming.
Ja, ja.
Aber schon zwei WM-Medaillen, ja. Also wir reden ja da noch nicht einmal von einer zweiten Disziplin, wo er regelmäßiger Stockerlfahrer ist, sondern ist nur ganz am Anfang, aber ja, wie gesagt, da sind die Hoffnungen plötzlich, es schaut auf jeden Fall plötzlich viel besser aus als noch vor zwei Monaten. Ja.
Gut, nächster Ball von mir.
Ja,
bitte. Ist ein kurzer Ball, es ist Wetter und Organisation. Alles tipptopp. Also das Ding ist eine kleine Ausnahme, dieser Riesenslalom der Herren mit der eisigen Piste. Da kamen mal so leichte Nebengeräusche auf. Aber ansonsten war das vom ersten bis zum letzten Tag eine tolle WM. An einem tollen Standort, tolles Publikum, Strecken, Pisten. Der Wettergott hat sowas von Bock gehabt auf diese WM. Und das finde ich cool, weil da haben wir auch schon ganz andere Sachen erlebt. Und dann haben wir hier über Dinge diskutiert, die eigentlich mit dem Sport nichts zu tun hatten. Das ist uns eigentlich komplett erspart geblieben. Und deswegen ist das ein Top von meiner Seite.
Ja, das schaut jetzt schlecht aus für mich, weil das steht auch auf meiner Liste. Ja. Ich habe vielleicht nur noch ergänzend, kann ich sagen, es hat keine einzige Verschiebung oder irgendwas gegeben. Das hat zuletzt 2003 bei der WM in St. Moritz gegeben. Ja, also das ist wirklich cool. Wir ärgern uns ja wirklich öfter mal über Verschiebungen, Verkürzungen, das hat es alles nicht gegeben. Ja, das größte Skigebiet Europas ist das dort. Das muss so unfassbar schön sein dort auch, dann wenn du da oben bist, Panorama, was man da gesehen hat, die Bilder waren wirklich exzellent eben. Es war ja eigentlich immer Sonnenschein. Relativ trocken ist es halt dort eben. Es hat da auch nie Niederschlag gegeben in den zwei Wochen jetzt. Relativ trocken ist es. Die haben gar nicht so viel Schnee. Deswegen war das eben auch ziemlich eisige Bedingungen und zusammengefahrener Schnee und so weiter. Aber wie du gesagt hast, ja, herrlich, super. Und so macht es am meisten Spaß. Und ich glaube, deswegen war es auch wirklich gute Werbung für diesen ganzen Skisport, muss man sagen. Ja.
Mhm. Gut, dann habe ich die Durchhalter. Und das ist Alex Schmid und Lena Dürr, um hier auch die deutsche Brille nochmal aufzusetzen, weil sie wirklich lange darauf hingearbeitet haben, mal auch einen Einzelerfolg zu holen. Nicht nur was den Bereich Team angeht, da haben sie schon einige Dinge abgegriffen, aber sie haben es jetzt auch mal für sich selber und aus eigener Kraft und völlig verdient geschafft. Und das ist eine coole Geschichte und es sind die zwei einzigen Medaillen, die wir geholt haben. Und ja, die beiden waren schon Kandidaten Und entsprechend hoch auch, ist schon intern ein bisschen der Druck gewesen. Haben es durchgezogen, freut mich für beide extrem. Und ja, es sind Tops, weil ohne die beiden hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem im deutschen Skiverband. Weil dann wäre nichts auf der Medaillenliste gestanden nach Olympia, was auch schon enttäuschend war mit dieser einen Teammedaille. Ja, dann musste halt langsam auch echt überlegen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? So, weil wenn dir Nationen wie Kanada dann da im Medaillenspiegel um die Ohren fahren und die waren auch in Peking schon stärker und die fahren auch mehr Podestplätze ein, dann musst du irgendwann überlegen, was macht man denn falsch? So. Und das beruhigt jetzt erstmal so ein bisschen die Gemüter und absoluten Respekt, dass sie das so runtergezogen und durchgebracht haben. Und deswegen gibt's einen Top von meiner Seite. Den hast jetzt aber nicht, Lukas.
Sehr, ich freue mich so sehr. Super, dass du das jetzt erzählt hast. Na, ich habe da stehen Team Norwegen. Ja, die Nation mit den meisten Medaillen, 9 sind's dann. Es ist, wir haben das schon oft besprochen, aber so breit aufgestellt, dass du in jedem Rennen einen Titelkandidaten oder eine Titelkandidatin hast. Wie geht das? Also es ist arg und da sagt man aber auch eben nicht nur, dass das alles immer Produkte, wobei das furchtbar ist, wenn es da um Menschen geht, aber dass das Erfolge des Verbands sind, weil wenn man sich den Broughton anschaut und den McGrath, das sind auch immer so irgendwie, also die ersten paar Schritte musst du schon alleine gehen, damit du dann Verbandsunterstützung kriegst auch, aber das, ja, das ist wirklich augenscheinlich und Respekt, also ja, 2 Gold, 3 Silber, 4 Bronze, insgesamt 9 Stück geholt, ja.
Ist die norwegische Herangehensweise, was den Sport angeht. Also ich bin ja viel mit Biathlon und Skispringen und so weiter auch beschäftigt. Und die Athleten und Athletinnen werden zur Eigenständigkeit erzogen. Also kein Trainingsplan, der mit dem Aufstehen dir im Endeffekt bis zum Schlafengehen vorschreibt, was du zu tun hast. Mhm. Sondern der Athlet muss, kann, soll sich individuell im Endeffekt auch gestalten, da gibt's immer Lehrgänge, da trifft man sich, da ist natürlich dann Struktur da. Aber abseits der Lehrgänge setzt man genau auf diesen Faktor. So. Und Johannes Tinjes Bø, der trainiert 2 Stunden, 2,5 Stunden am Tag. Wo andere Biathleten 4, 4,5, 5 Stunden trainieren am Tag, macht der 2,5. Und weiß genau, was er zu tun hat und was nicht. So. Und das ist norwegische Sport-DNA. Mach die Menschen eigenständig, hol sie dann aber natürlich wieder ins Kollektiv. Und da finde ich es dann auch interessant, ist für mich kein Zufall, dass ich dann so vielschichtige Persönlichkeiten, was die Typen angeht, aber auch was die Disziplinen und die Stärken und die Schwächen und so weiter angeht. Da bilden sich dann wirklich Individuen heraus und das ist schon auch ein Grund für eine gewisse Flexibilität und Vielseitigkeit. Und oder so ein Christoffersen ist ja ein totaler Eigenbrötler. So, ja. Aber ja. Man lässt die Leute halt auch machen. Und das sind Erfolge, die dann absolut dafür sprechen, dass dieses Konzept top ist, dass es gut ist. Und Norwegen hat nicht umsonst bei den letzten, weiß nicht, wie viele Winterspiele sind, den Medaillenspiegel halt gewonnen. So, also da wird schon viel richtig gemacht. Und das ist ein Top, den ich voll unterstreichen kann.
Ja. Kommen nur jetzt blöd vor, dass wir dann nicht über die Nation sprechen, die den Medaillenspiegel für sich entschieden hat. Eben die Schweiz jetzt. Die ist die beste Nation, was den Medaillenspiegel betrifft. 3-mal Gold, 3-mal Silber, 1-mal Bronze, insgesamt 7 Medaillen. Für mich als Wiener, als Außenstehenden wirkt so, dass man da trotzdem, da wäre noch mehr, also wenn ich jetzt der Urs Lehmann wäre, sag ich, da wäre noch mehr drin gewesen. Bravo, super, Gratulation an allen Athletinnen und Athleten. Ihr habt die Schweiz super vertreten, aber da wäre noch mehr drin gewesen. Ich denke an eine Medaille im Männerslalom, wenn du Daniel Gyll und Ramon Zennhäusern hast, die beide
Männer. Ja, und Loic Meillat.
Ja, den Meer sowieso, genau, der hat, genau. Wir haben die Lara Gut-Behrami hier schon angesprochen, die ohne Medaille heimfährt, und natürlich die Wendy Holdener, vielleicht das dramatischste Beispiel, auch die auf Goldkurs im Frauenslalom stürzt. Wir haben über das mögliche Schweizer Double gesprochen, an dem Slalom-Wochenende, dass vielleicht Holdener und dann Jühl oder Zennhäusern für die Schweiz beide Goldenen holt. Ich habe nicht an das kanadische Double gedacht von Saint-Germain und Eric Reid, es ist es auch nicht geworden, aber ja, also die Schweiz sicher top, die sind auch sicher zufrieden, vielleicht gibt es seit gestern Mittag ununterbrochen Autokorsos in der ganzen Schweiz, die diesen Jubel, die diese WM bejubeln, aber ich habe nichts davon mitbekommen, deswegen glaube ich das auch nicht, und ja, so ist es. Magst du noch was sagen zur Schweiz?
Ja. Also Jasmin Fluri ist halt die große Geschichte, das ist die große Sensation. Rein theoretisch, wenn man diese große Sensation, wenn die nicht aufgeht und Sofia Gocha ihr übliches Ding abliefert, dann sind es wirklich dicke Anführungsstriche, aber nur zwei Goldmedaillen von dem man es immer erwartet. Und das Spiegelbild der Nationenwertung im Weltcup ist der Medaillenspiegel, obwohl sie ihn gewinnen, obwohl sie einige Medaillen geholt haben, ist es nicht ganz. Also ich bin schon bei dir und ja, kann verstehen, dass wir trotz des Sieges in der Nationenwertung das nicht explizit als top hervorgeheben, weil es an einigen Stellen auch nicht top war, muss man so sagen.
Ja. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu den Flops, und auf meiner Liste steht, da ist ein recht großer Absatz, doch der ÖSV dann da. Ich habe dann doch überlegt, aber ich setze die Leistungen des ÖSV jetzt unter Flops hin. Das ist auch irgendwie der Tenor, der jetzt zu einem Tag nach WM-Ende in Österreich herrscht, auf jeden Fall, weil da keine Goldmedaille da ist in erster Linie. Ja, das ist das erste Mal seit 1987 der Fall, dass bei der Ski-WM keine Goldmedaille gewonnen wurde für Österreich. Es sind 7 Medaillen, es sind 3 silberne und 4 Bronzemedaillen. 4 von diesen 7 Medaillen wurden geholt in Kombination und Parallelrennen. Ja, und ich unterscheide da schon jetzt wieder. Ja, wir haben Bronzene im Riesenslalom Schwarz, Bronze im Super-G Hütter und Silber in der Abfahrt Nina Ortlieb, die jetzt so im Nachhinein wirklich die wertvollste ist, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und für mich macht das schon einen Unterschied, wenn diese 7 Medaillen alle in diesen 4 Kerndisziplinen geholt worden wären, also nicht in Disziplinen, über die man sich ständig fragt, ob es die morgen noch gibt. Wenn diese 7 Medaillen alle aus Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom gekommen wären, würde das Ganze noch ein bisschen positiver dastehen, für mich persönlich jetzt. Präsidentin Roswitha Stadlober sagt, ja, ich habe ja 4 bis 6 Medaillen ausgerufen, wir haben 7 geholt, das ist schon gut. Ja, ich weiß schon, wir haben keine goldene, aber wir haben auch nur eine weniger als vor 2 Jahren an Medaillen. Da waren es aber auch 5 goldene, da hat Österreich den Medaillenspiegel gewonnen. Und zwar, das war plötzlich dann am Ende doch eine der erfolgreichsten überhaupt. Und sie hat auch hingewiesen auf die 7 Blechplätze. Das ist immer ein Wettbewerb in Österreich. Spätestens nach dem 3. Rennen wird auch die Blechmedaille, der Blechmedaillenspiegel erstellt. Ja, und man schaut sich an, welche Nationen haben die meisten 4. Plätze geholt. 7-mal ist Österreich auf Platz 4 gelandet bei dieser WM. Ja, und da argumentiert man sozusagen auch noch ein bisschen, hey, uns fehlt ja gar nicht viel auf die Spitze. Zusammen, also diese ganzen Leistungen jetzt bei der WM, zusammen mit dem Debakel, muss man fast schon sagen, bei der Junioren-WM in St. Anton, wo es gerade mal 2 Bronzemedaillen gegeben hat bei der Heim-WM, das ist für mich fast schon ein gruseliger Ausblick. Trotzdem kommt dann die Kampfansage vom Herbert Mandl, Leiter Ski Alpin im ÖSV. Der sagt, ja, in Saalbach, in 2 Jahren gibt's ja die WM in Österreich, in Saalbach, da wird es wieder Goldmedaillen geben, und ja, daran arbeiten wir jetzt. Also, ja, gleich einmal sozusagen auch die Devise von ganz oben, hey, jetzt beginnt die Arbeit erst so richtig. Ne? Und dann gab's noch so ein bisschen ein Trollen von der FIS, finde ich. Die haben auf Twitter heute dann, oder war es gestern schon, gepostet, the complete medal table, den gesamten Medaillenspiegel und dann stehen da halt 5 Nationen drauf. Also die Gastgebermannschaft Frankreich fehlt, genauso wie Deutschland und auch Österreich, aber auch Griechenland fehlt, ja, und trotzdem schreiben sie drüber, das ist the complete medal table. Verstehe ich nicht. Und natürlich gab es dann nochmal Häme, haha, da kommt Österreich gar nicht vor, haha. Ja, das muss man sich jetzt halt auch anhören. Das weiß man eh auch im ÖSV. Ski Alpin ist das absolute Steckenpferd. Der ganze ÖSV hat so ein Budget von circa 60 Millionen Euro im Jahr. Ski Alpin ist absolut das, was die anderen Sportarten auch querfinanziert, das muss man auch sagen. Deswegen ist Ski Alpin so verdammt wichtig in diesem Land, ja, und hat so einen hohen Stellenwert, weil das einfach so viel Werbewert generiert, so viel Interesse generiert, dass man eben dann auch die ganzen anderen Wintersportarten nordisch, ja, zum Beispiel eben auch, aber auch Snowboard zählt da dann dazu und Freeski und so, dass man das alles eben auch querfinanzieren kann. Deswegen ist das so wichtig und deswegen ist das Medieninteresse dann auch, ja, so groß und so weiter. Das ist so ein bisschen das ÖSV-Fazit und das ist so mein erster Flop der WM.
Ja, kann ich in Teilen und vielen Teilen nachvollziehen. Mhm. Ich tue mich mit dem Medaillenspiegel immer schwer, weil mir der von der Bemessungsgrundlage null ausgewogen ist. Also ja. Deutschland steht vor Österreich.
Ja, ja.
Wir haben eine Medaille im Parallel, eine goldene und eine bronzene im Slalom. Und damit stehst du vor Österreich. Also im Medaillenspiegel bin ich anhand der Platzierungen immer tatsächlich vorsichtig, weil
in den USA zählen sie ja immer die Gesamt. Also so, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber ich habe mir beschäftigt, auch wie ich in Peking war. In den USA wird immer gerankt nach, wer hat die meisten Medaillen, das ist die Top-Nation und so. Und wir sind es von Kind auf an gewohnt, dass man nach Goldmedaillen rankt und dann.
Ja. Ich würde es ja Gold Faktor 3, Silber Faktor 2, Bronze Faktor 1. So. Dann hätte Deutschland jetzt 4 Punkte in diesem Medaillenspiegel und Österreich entsprechend mehr. Und Österreich ist eine bessere alpine Ski-WM gefahren als Deutschland. Wenn wir jetzt Voraussetzungen, Erwartungen, Kadergröße, Potenzial, alles weglassen, rein faktisch ist Österreich eine deutlich bessere WM als Deutschland gefahren. Dann sollen sie auch im Medaillenspiegel drüber stehen. So, das werden wir jetzt nicht verändern. ja, ich glaube, du hast alles gesagt. Und die Ansage für 2025, boah, das kann dir noch gescheit um die Ohren fliegen. Und mein Flop, und den sage ich jetzt einfach, in fast jeder Folge war das Thema die deutschen Speedherren, die vor 2 Jahren noch echt gerockt haben in Cortina. Na, nervt nur noch. Bin froh, wenn die Speedsaison bald vorbei ist und ich da erstmal nichts mehr hören muss. Weiter zu dir, Lukas.
Ich habe da jetzt Sofia Gottscher stehen als Flop. Die hat noch keinen WM-Titel in ihrer Karriere. Sie hat Abfahrtsgold in Pyeongchang geholt. Da warst du ja zumindest in Südkorea. Ich weiß nicht, ob du bei dem Rennen
zufällig dabei warst. War ich vor Ort,
ja. Da hast du das eben mitbekommen. Gell? Platz 11 im Super-G steht da jetzt und kurioserweise ein Fehler in der Abfahrt. Also da ist sie ja dann irgendwie disqualifiziert worden, weil sie dieses Tor, das sie einfach so mitgenommen hat, das hat sie nicht korrekt passiert. Die hat 4 Abfahrten in diesem Winter gewonnen und jetzt hat sie halt ausgelassen. Deswegen ist es für mich dann doch ein Flop, dass es jetzt schon wieder zu einem Großereignis nicht geklappt hat. Vielleicht analysiert sie das ganz anders und denkt sie, ja, Gold von Courchevel ist mir wurscht. Ich freue mich, wenn ich jetzt die 4. Abfahrtskugel in dem Winter mitnehme. Klar, kann ich mir nicht vorstellen. Die will sie dir jetzt sicher gern so eine goldene mitgenommen. Abfahrtsweltmeisterin zu werden, ist sicher ein Ziel von der Sofia Gottscher. Und jetzt muss sie hoffen, dass das in 2 Jahren klappt. Deswegen für mich Sofia Gottscher so ein bisschen ein Flop von dieser WM.
Ich habe die Speed-Enttäuschungen, habe ich auch 2 Namen, Gottscher einmal. Und der andere Name ist Vincent Kriechmeier. Weil das war nix. Und der war doppelter Titelverteidiger. Und er ist jetzt nicht, das war jetzt kein Wunder in Cortina und danach hat sich so ein bisschen ausgeschlichen. Der war doch super drauf, Mann. Der hat in Kitzbühel gewonnen, der war voll dabei und fährt zu dieser WM, hat das in die Top 10 geschafft. Er hat es, glaube ich, nicht mal in die Top 10 geschafft, in beiden Rennen nicht.
Muss ich nachschauen.
Ja, aber also Medaillen meilenweit von entfernt. Und sorry, das ist Meyers Rücktritt hin oder her. Er ist jetzt in dieser Leaderrolle, in dieser Kapitänsrolle. Er muss da auch vorangehen. Und ich habe jetzt geschaut, 11. und 12. Platz.
Chapeau, ja, nicht Top 10, super. Gut abgespeichert.
Nein.
Ja.
Nein. Also das ist auch echt ein Sinnbild dieser Krise. Und was vor 2 Jahren, wo er dann mit dafür verantwortlich war, dass man den Medaillenspiegel gewinnt, muss er jetzt auch eine Mitverantwortung dafür tragen, dass Lukas Zara ihn in die Österreich in die Flops dieser WM gepackt hat. Weil er muss eigentlich einer sein. Gold, finde ich, kann man nie einplanen. Aber dass es eine Medaille wird, bei 2 Chancen, er ist gesund, er ist fit, war nicht krank, sonst was. Dann reichen mir Platz 11 und 12 bei weitem nicht. Und deswegen ist er für mich sogar noch ein größerer Flop, als es Sofia Gotscha ist.
Ja, na, stimmt schon. Er und Daniel Hemmetsberger waren deutlich dahinter, aber Daniel Hemmetsberger auf 2 waren so für mich jetzt die 2 Kandidaten, dass man da, dass da Österreich eine Medaille holt in den Speedrennen.
Aber es ist doch nicht Hemmetsberger, der hier vorne wegfahren muss. Das muss Vincent Griechmeier sein. Ja, mit der absolut. Vita, mit dem Leistungsvermögen, mit der Form, die er auch hatte. Und der hat da diesen Druck, ich habe noch nie was gewonnen. Bei einer Gotscha, die denkt da schon nach. So. Aber der hat ja, und der kann ja eigentlich sagen, jetzt volle Attacke. So, ich gehe jetzt drauf und na, reicht man nicht. Ja, und das deswegen ist es ein Flop, ganz klar.
Ja, ja. Ja, und als dritten Punkt steht da irgendwie das Programm 13 Rennen in 2 Wochen. Dann in der 2. Woche dieser Teamwettbewerb und dann die Quali für den Einzelwettbewerb am Abend, noch am selben Abend. Das gab dann schon noch auch Kritik. Unser Vorschlag ist ja sowieso klar, Kombi im Team, also so ein Team-Kombi-Wettbewerb, weil sich eben dieser Sport in eine andere Richtung entwickelt hat, dass nur noch Marco Schwarz der einzige Mensch ist, der eine Abfahrt und einen Slalom fährt. Nein, bei den Frauen gibt es wirklich mehrere, aber eben, das wird, glaube ich, mehr Sinn machen. Man würde größere Namen dort sehen. Wir sehen sie auch im Biathlon, da gibt es auch diese Single Mixed, wenn man dann eben eine Frau, einen Mann nimmt, dann ergeben sich da nochmal ganz coole Kombinationen an Teams. Und
Im Skispringen jetzt auch, gell?
Super, ja, stimmt,
super genau. Super Team,
seit
diesem Jahr auch auf Weltcup-Ebene. Die Frauen haben es in Japan, in Sao zum ersten Mal getestet. Jetzt haben wir es in Lake Placid gesehen. Das war ein super Wettkampf. Da waren aber auch alle Topspringer mit dabei. Jetzt vor kurzem am Wochenende in Rüschnow in Rumänien, da haben die Topspringer ausgelassen, weil jetzt die nordische WM losgeht. Aber nichtsdestotrotz, ganz dynamisches, spannendes Format, was kleineren Nationen die Tür öffnet, um Medaillen mitzufahren. Cool.
Ja, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den Benny Weber, der uns geschrieben hat auf Twitter, eine Excel-Liste mit, der hat sich angeschaut, die beste Zeit in der Abfahrt, die beste Zeit im Slalom, hat die zusammengerechnet, es wäre Norwegen bei den Männern Weltmeister in dieser Teamkombination geworden, jetzt alleine von den WM-Ergebnissen, bei den Frauen wäre es die Schweiz gewesen, Deutschland 2., Österreich 3., mal herrlich für so einen Podcast, der sich vor allem um diese 3 Länder kümmern will. Das wäre super. Aber da sieht man auch, dass da natürlich ein paar Namen dann vorkommen, die man vielleicht gar nicht aufstellen würde. Da ist nämlich dann Fluri und Daniot holen Gold für die Schweiz in der Teamkombi. Du würdest vielleicht eher Sutter Holdener nehmen, würde ich jetzt mal, ohne dass ich da Cheftrainer bin in der Schweiz, aber gab schon. Ja. Also ja, aber es wäre schon sehr cool. Man muss sich echt überlegen, wie stellt man sicher, dass man die großen Stars der Szene da dabei hat, bei solchen Rennen dann. Dass das nicht zu viel wird und dass die dann sagen, hey, sorry, braucht die 3 Tage Pause, damit ich am Mittwoch den Riesenslalom fahren kann. Das muss, und deswegen muss man sich zusammensetzen mit diesen Athletinnen und Athleten, dass die auch wirklich mitsprechen und dass die da auch echt dabei sind und das dann unterstützen und da voll begeistert sind auch davon. Das ist das Allerwichtigste, damit man dann auch diese Teamkombi haben kann. Diesen Teambewerb, den es da gibt, den hat es ja früher gegeben als, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, so Mitte der Nullerjahre, glaube ich, ist der eingeführt worden. Da hat man ja dann 2 oder 4 Super-Gs gefahren und in jedem Durchgang hast du da Punkte gekriegt. Oder also da gab es das auch schon, so geschlechterübergreifend, da hast zuerst Super-Gs gehabt am Vormittag und am Nachmittag dann Slalomläufe und so und dann insgesamt sind Punkte zusammenzählt worden. So war der erste Teambewerb mal im Weltcup. Nicht, dass das jetzt sowas wieder werden soll, weil das hat sich nicht bewährt, aber wenn man die Zeiten da zusammenzählt, ja, wir haben es eh schon gesagt, das wäre unser Idealfall und ja, die Parallelrennen, das muss man schon sagen, sind so gut gegangen wie noch nie, glaube ich, also wirklich von dem ganzen Paket insgesamt, ohne Stars der Szene finde ich's persönlich witzlos und schad und ja, das ist halt das große Manko daran. Deswegen da der Flop, dass man sich da bei der WM ein attraktiveres Paket noch überlegen muss.
Mhm, genau, ich habe Kombination stehen, auch weil 4 Tage dadurch draufgehen. Oder zwei Tage gehen drauf.
2,
ja. Aber wie gesagt, das deckt sich ja mit deiner Idee. Du kannst das Programm attraktiver machen und schmeißt die Kombination raus. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Und jetzt habe ich sie ein Jahr nicht gesehen, dann schalte ich ein und denke mir wieder, ihr verschwendet meine Lebenszeit damit. Weg, ich will das nicht mehr sehen. Fertig, aus. Bevor ich jetzt komplett ausraste, Lukas, lass mal so stehen, Kombination, ja. Weg, sofort, ja. Jetzt.
Okay, passt. Ich hab noch was stehen da auf meinem Spickzettel. Nationen, die diesmal keine gemacht haben, Medaille nämlich, im Vergleich zur letzten WM, ist Schweden, Kroatien und die Slowakei. Da gab es insgesamt 10 Nationen letztes Mal. Dafür neu eben Kanada und Griechenland. muss noch immer schmunzeln, wenn ich Griechenland lese. Und Head hat von den Herstellern her die meisten Medaillen. 13, 4 Gold, 3 Silber, 6 Bronze. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Worauf freust du dich noch am meisten in dieser Saison? Du darfst ruhig sagen, die Siegerehrung in Soldeo, in Andorra, wenn alles vorbei ist. Bin da nicht böse.
Ganz ehrlich, ich habe jetzt die Biathlon-WM betreut, die alpine WM betreut. Es steht mir jetzt die nordische WM vor der Tür. Frag mich in 3 Wochen. Ich kann dir jetzt keine seriöse Antwort geben. Ich brauche jetzt erstmal kein Ski-Alpin mehr. Lasst mich durchatmen und dann red mal hinten raus nochmal. Auf was hast du denn Bock?
Natürlich bin ich ein bisschen gespannt, wie werden diese Abfahrten in Espen. Also die Männer sind ja sofort der Guinness. Postet auf Instagram, hey, ja, voll geil, aber sorry, wir müssen jetzt irgendwie um 6 Uhr in der Früh einen Flug in die USA erwischen, aber ich melde mich eh bei euch allen, danke für die Messages. Ja, haben wir eh schon geredet, dass das deppert ist, aber sonst haben wir jetzt die Kugeln angeschaut, die sind leider, ja, irgendwie ist es alles schon, es gibt immer eine Person, die ziemlich in der Favoritenrolle ist. Für alle Disziplinen und alle Kugeln, Frauen Super-G vielleicht noch, das ist noch zusammen und der Männerslalom, das Broughton, Christoffersen und Jühl halbwegs eng beisammen. Und sonst ist halt, die großen Kugeln sind echt schon entschieden. Abfahrten bei beiden, ja, schaut's echt nach Kilde und Gotcha aus. Ja, also, ja, ich bin gespannt, was wir noch für Geschichten sehen werden in dieser Saison. Aber ich glaube, jetzt ziehen wir endgültig einen Schlussstrich, Tobias, oder? Danke, es war herrlich. Coole Ski-WM haben wir gesehen. Ja, und wir kehren zurück in den normalen Rhythmus, in den normalen Weltcup-Wahnsinn mit bis zu 6 Rennen an einem Wochenende, wo man am Montag dann sich überlegen muss, was am Freitag am Nachmittag passiert ist. Ja, gehen wir es dann an. Aber danke vielmals fürs Zuhören, fürs Mitverfolgen von dieser Ski-WM, mit uns diskutieren. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter Après-Ski-Podcast. Wir freuen uns immer wieder über Feedback. Und sagt uns vielleicht, was ihr so von dieser WM gehalten habt, was eure Tops und Flops so waren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Und Servus.